Das müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir es nicht schaffen, in den letzten Minuten genug Druck aufzubauen.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
In 3, 2, 1.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ nach dem 1:1 gegen den TSV 1860 München im zweiten Rückrundenspiel. Mit einem sehr, sehr spannenden Gast zum jetzigen sehr, sehr spannenden Zeitpunkt. Meine Kollegin Susanne Vetter, hallo, moin.
Hallo, guten Tag.
Und ich, mein Name ist Benjamin Kraus, dürfen den technischen Direktor des VfL Osnabrück begrüßen. Daniel Latkowski ist bei uns seit 5 Monaten im Amt und jetzt auch zum Ende der Transferphase mit wie viel zu tun? Moin.
Moin. Ja, ist eher entspannt. Sind natürlich vorbereitet, falls doch noch auf der Abgangsseite irgendwas passiert, aber ich sag mal so, der Winter war deutlich entspannter wie der letzte Winter.
War ein bisschen mehr los.
Da war deutlich mehr los,
ja. Das alles wollen und werden wir ein bisschen einordnen, die jüngste Entwicklung beim VfL Osnabrück und auch die mittelfristige. Lass uns ruhig anfangen mit dem aktuellen Spiel. 1-1 gegen 1860 München. Stimmst du zu, wenn man so als Überschrift drüber legt, erste Halbzeit ganz gut, zweite Halbzeit deutlich schwächer und insgesamt war es dann von der Leistung her diesmal vielleicht auch gar nicht so viel mehr wert als ein 1-1?
Ja. Also war ein gerechtes 1-1. Ich glaube, erste Halbzeit hatten wir ein bisschen mehr Feldüberlegenheit. Sieht man auch an der Eckenanzahl. Hat noch ein paar Umschaltmomente und 60 hat eigentlich die eine Torchance. Die machen sie rein. Zweite Halbzeit, ja, sehr, sehr wild. Oder ich will gar nicht sagen wild, aber sehr ausgeglichen und mit Chancen auf beiden Seiten. Aber auch jetzt nicht irgendwie die Fülle. Und du hattest jetzt nicht das Gefühl, 60 macht jetzt ein Tor. Hattest aber auch nicht das Gefühl, dass wir ein Tor machen. Ne?
Wie war denn so deine Stimmungslage? Wir waren ja nach dem Spiel in dem Pressekonferenzraum und Timo Schulz wirkte eher ein bisschen ja, angefressen. Kann man das so sagen, Benni? Ja, ne? Du warst auch mit dabei.
Ja, also sagen wir es mal so, zufrieden war er nicht.
Zufrieden war er nicht und im Gegensatz dazu Kautschinski, der Trainer von 1860 München, der hat durchaus ein kleines Lächeln auf den Lippen gehabt. Wie war denn deine Stimmungslage oder wie ist überhaupt deine Stimmungslage nach Spielen?
Ja, grundsätzlich ging es mir so ein bisschen wie Timo. Ging sogar so weit, dass ich mir das Spiel abends nochmal 90 Minuten angesehen habe. Normalerweise mache ich das vielleicht am nächsten Tag oder schaue Teile nochmal. Nicht immer. Aber das Spiel hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich habe es mir dann nochmal 90 Minuten abends angeguckt. Und war auch ähnlich wie Timo angefressen, weil ich glaube, dass wir einfach besser spielen können. Und das ist der Grund, warum man angefressen oder warum man dann unzufrieden ist. Einen Tag später sagt man, okay, es ist ein Punkt, ja. Fakt ist aber halt auch, in der Tabellensituation, in der wir sind und mit den Spielen, die wir bisher gespielt haben, will man einfach mehr und hat auch einen höheren Anspruch, was auch vollkommen gut ist. Ich glaube, letzte Saison hätten wir uns alle gefreut über einen Punkt am zweiten Rückrundenspieltag. Und jetzt sind wir unzufrieden und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Woran hat es denn gelegen? Du hast gesagt, dass das Spiel eben ja, legendäre Frage, funktioniert immer übrigens. Du hast ja gerade gesagt, du hast das Spiel nochmal angeguckt, gehört ja auch mit zu deinen Aufgaben, Spielanalyst steht mit im Profil drin. Was waren so die Erkenntnisse? Wir hatten so den Eindruck, dass diesmal die Wechsel so kaum bis gar nicht funktioniert haben.
Ich glaube nicht zwingend, dass es an den Wechseln lag. Man hat schon in der ersten Halbzeit gesehen, wir haben eigentlich gute Umschaltmomente gehabt, wo wir nicht torgefährlich genug wären. Wir haben, ich glaube, Toni hat 2, 3, wo er links eigentlich durch ist, flanken könnte, flankt nicht, Kammer rechts ebenfalls. Und zweite Halbzeit war es dann ein bisschen zerfahren. Die Jungs wollten, haben aber nicht so richtig den Schlüssel gefunden gegen 60. Ist auch auffällig, deswegen habe ich mir das Spiel auch nochmal angeguckt, dass wenn der Gegner auch mit einer Fünferkette kommt, es immer ein bisschen schwieriger ist für uns, weil dann hast du halt Schiene auf Schiene und dann brauchst du halt 1 gegen 1 Spieler. Deswegen war es ja dann schon ein taktischer Griff, nochmal Easy vielleicht auf die Schiene zu tun, wobei Easy dann einfach immer zu tief war, gar nicht in dem Raum, wo er sein sollte. Mhm. Ja, und so kommt eins zum anderen. Haben dann nicht so unsere Abläufe gefunden, wie wir es schon mal gefunden haben, und haben dann auch es nicht geschafft, irgendwie Druck aufzubauen. Egal, ob es mit Langbällen ist oder halt dann über die Außen. Das ist uns schon in anderen Spielen deutlich besser gelungen.
Du bist ja der Mann für die Zahlen sozusagen beim VfL. Der VfL hat nur eins der letzten 6 Heimspiele gewonnen, ist 13. in der Heimtabelle mit der Tordifferenz von 10-9 Toren in 11 Partien.
Spektakel.
Das sind, wie sortierst du diese Zahlen ein?
Ich lese sie etwas anders. Mhm. Wir haben, Joe und ich haben in der Winterpause nochmal einzeln alle Spiele zusammen analysiert und dabei ist halt auch rausgekommen, dass beispielsweise gegen Duisburg wir klar gewinnen müssen. Ich glaube, wer das Spiel gegen Stuttgart 2 gesehen hat, hat auch bis zur 70. Minute einen klaren Sieg für den VfL gesehen oder bis zur 60. Wien Wiesbaden macht aus gar keiner Chance ein Tor. Von daher glaube ich, ist es so eine Mischung aus schon auch etwas unglücklich. Fakt ist aber halt auch, wir tun uns halt schon schwer gegen Mannschaften, die gut verteidigen können. Und es ist mittlerweile dann auch so, wenn die zur Bremer Brücke kommen, dass sie uns nicht viele Räume geben. Und das ist schwierig, das ist für jede Mannschaft schwierig. Von daher, ich bin nicht zufrieden mit der Heimausbeute, sowohl mit der Toranzahl, aber auch mit den Punkten nicht. Mit der Art und Weise bin ich teilweise d'accord. Ich glaube, dass alle, und da spreche ich glaube ich auch für Timo und auch für Joe, sich hinten raus, wenn wir ein Tor brauchen, einfach mehr Wucht wünschen, dass wir das Stadion hinter uns haben, dass wir den Gegner erdrücken. Ich kann mich an Saarbrücken erinnern in der Hinrunde. Ich glaube, da hatte man so dieses Gefühl, auch Hansa Rostock war in der zweiten Halbzeit nur hinten drin. Ich glaube, wir haben das phasenweise schon echt gut geschafft. Und jetzt waren halt... Ja, jetzt gegen 60 war es nicht da, gegen Wien Wiesbaden war es okay, und gegen Stuttgart war dann mit dem 2-1 auch so ein bisschen die Luft raus. Wir haben es zwar noch versucht, das müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir es nicht schaffen, in den letzten Minuten genug Druck aufzubauen. Mhm.
Für mehr Wucht unter anderem ist ja im Winter auch Julian Kanya geholt worden. Nach einer Stunde ausgewechselt jetzt gegen 1860, was mich ehrlich gesagt gewundert hat. Wie siehst du seine Leistung bis jetzt und seine Entwicklung beim VfL?
Also grundsätzlich erstmal bin ich zufrieden, weil er ist charakterlich und menschlich top, verhält sich echt gut, hat sich gut in die Gruppe integriert. Fand, dass er gegen 60 jetzt die ersten 30 Minuten gut im Spiel war, war als gute Anspielstation, hat Konter mit eingeleitet. Der Rest ist ausbaufähig, sagt er aber halt auch ganz ehrlich, wir haben da einen abschlussstarken Stürmer geholt. Ich weiß nicht, wie viele Bälle der in der Box bekommen hat. Also in Aachen hat er, glaube ich, 1 oder 2 bekommen. Gegen 60 ist kein Ball angekommen im 16er. Also dann ist es für ihn halt auch schwer, in Erscheinung zu treten, wenn das seine große Stärke ist, wenn das seine Stärke ist, für die wir ihn geholt haben.
Heißt also, dass der Hauptfokus, so klingt es jetzt auch gleich durchaus allem, was du gesagt hast, geht darum jetzt gerade, wie kriegen wir es hin, die Jungs in der Mitte besser zu füttern, und wie kriegen wir es vor allem auch hin, über außen durchzukommen. Ne?
Genau. Also ich glaube, das haben wir schon hinbekommen. Wir haben es auch gegen Aachen haben wir es gut hinbekommen, sind wir gut durchgebrochen, haben gute 16er-Situationen, ob es dann Julian ist oder Breezy, der dann die Bälle über die Linie drückt, das ist mir relativ egal. Aber Fakt ist, wir brauchen halt diese 16er-Situation, und gerade für Julian sind sie halt wichtig. Ja. Also glaube ich auch, eure Einzelkritik gelesen, da muss ich euch halt widersprechen. Ihr hattet so gesagt, ja, er ist da nicht so in die Position gelaufen oder nicht so, wie er es hätte machen können. Hatte ich genau anders gesehen. Er hatte 3 Situationen, wo er einen perfekten Laufweg macht, aber der Ball halt da nicht ankommt. Und das sind halt so die Dinge, wo ich dann drauf achte. Ne? Wo hat er sich da befunden? War er am 16er? Welchen Laufweg bietet er an? Von daher ist absolut in Ordnung. Wir wünschen uns Tore, aber dafür muss auch die ganze Mannschaft ihm helfen und ihn auch in diese Situation bringen, dass er Tore machen kann.
Muss da ein bisschen die Feinabstimmung dann aber trotzdem noch besser werden, denn du hast es gerade gesagt, diesmal ist er in die Räume gelaufen, hat die Bälle nicht bekommen gegen Aachen. In Aachen erinnere ich mich, Gab es so eine Situation, wo er dann so am 16er wartet auf den Ball und Robin Meissner ihm den quasi in die Mitte spielt und wenn er reinläuft, ja, oder beziehungsweise im Elfmeterpunkt, glaube ich, so auf der Höhe, wenn er mehr reinläuft, kann er ihn vielleicht dann über die Linie drücken. Ist das einfach so ein System, wo so Kleinigkeiten jetzt dann entscheiden, damit es wirklich richtig gut funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hilft jedes Spiel. Das ist ja immer auch die Herausforderung im Winter. Ich meine, wenn wir jetzt auf die Tage gucken, ist er 22 Tage da, Trainingseinheiten und Spiele, dann sind wahrscheinlich irgendwie 16, 17. Dass da noch nicht alles läuft und alles super ist, ist nachvollziehbar. Und trotzdem bin ich grundsätzlich positiv gestimmt, dass das funktionieren wird mit den Jungs vorne, die wir haben.
Lass ein bisschen auf deine eigene Rolle beim VfL kommen. Gerne erstmal ein bisschen auch während und rund um die Spiele, bevor wir vielleicht mal so eine Alltagswoche von dir mal so idealtypisch aufzeigen können, damit die Leute ein bisschen Eindruck kriegen, was du eigentlich so machst den ganzen Tag. Vielleicht aber als erste Frage nochmal Blick auf die Spiele. Wie schwer fällt es dir denn dann? Also du sitzt auf der Tribüne. Und soweit ich weiß, ist es nicht so, dass du Kontakt zur Mannschaft aufnimmst während den Spielen, also keinen direkten Kontakt, oder ist das überhaupt richtig? Und wenn ja, wie schwer fällt einem das dann eigentlich jetzt nicht direkt irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, jeden direkt anzusprechen, weil man ja wahrscheinlich schon direkt Erkenntnisse hat und eigentlich helfen möchte?
Fällt mir überhaupt nicht schwer, weil eben genau das nicht mein Job ist, sondern das ist Timos Job. Und ich schaue das Spiel neben Joe, wir schauen uns das an, wir tauschen uns aus. Vor uns sitzt meistens Ferhat, aber wir mischen uns da nicht ein. Also das macht das Trainerteam, das ist auch gut, dass es das Trainerteam macht, weil die sollen entscheiden, sie haben einen anderen Blick aufs Spiel nochmal. Und teilweise in der Halbzeit sprechen wir da mit Timo, manchmal fragt er auch, wie siehst du das, wie hast du das wahrgenommen, weil von der Tribüne hat man ja auch nochmal einen anderen Blickwinkel. Von daher, das steuert Timo und das ist auch gut so und dafür ist er auch Trainer und ich bin nicht Trainer und ich glaube, das ist auch gut.
Warum?
Ja, weil ich keinen Trainerschein habe.
Ja gut, aber es klang jetzt so an, als wäre da auch noch ein bisschen mehr dahinter. Also so, dieses ständige Arbeiten mit so einer großen Truppe oder irgendein Punkt scheint es ja zu sein, wo du sagst, nee, ich habe jetzt den anderen Weg eingeschlagen.
Ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, Trainer zu werden. Der andere Weg hat sich aber irgendwie aufgetan und ich bin absolut happy mit dem Weg und bin auch ganz froh, dass ich wahrscheinlich in etwas längeren Intervallen planen kann, wie als Trainer.
Mhm. Wann nimmst du dann als Spielanalyst das erste Mal Kontakt mit dem Trainerteam auf oder sie mit dir? Sprecht ihr dann direkt nach dem Spiel schon ausführlicher oder lässt man sich am Spieltag dann eher in Ruhe, weil man sagt, lass erstmal sacken und am nächsten Tag eben eine richtige Analyse machen?
Also genau genommen fällt das mit in meinen Bereich, aber Spielanalyse, es macht alles das Trainerteam. Also Joe und ich halten uns da raus. Wenn uns Sachen auffallen, wenn wir den Gegner analysieren, sprechen wir mit Timo drüber und das Trainerteam integriert das dann. Aber wir lassen das bewusst so ein bisschen voneinander gekoppelt, weil sie sollen ihre eigene Analyse, ihre eigenen Ideen reinbringen. Die arbeiten tagtäglich von frühmorgens bis spätabends. Und ich habe da volles Vertrauen in das gesamte Trainerteam. Und deswegen mische ich mich da gar nicht so sehr ein. Ich glaube, meine Rolle ist da mehr übergeordnet, Muster zu erkennen, die Spiele im Nachgang zu analysieren, zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg. Da bin ich mit Joe halt im sehr, sehr engen Austausch. Und dann sprechen wir mit Timo und treffen dann Entscheidungen oder würden da, wenn uns irgendwas auffällt, geben wir Hinweise. Aber alles, was mit Spiel zu tun hat, macht das Trainerteam und das machen sie auch recht erfolgreich.
Mhm. Wenn ihr jetzt gerade schon gesagt, es wäre schön, wenn man mal so eine idealtypische Woche, gibt es die überhaupt? Also ich meine, im Fußball ist ja eh ein Geschäft, was immer wieder sich hauptsächlich am Spieltag orientiert, aber bei dir ist es ja ein bisschen anders wahrscheinlich. Kann man sagen, so Montag mache ich das, Dienstag das und so weiter?
Nee, also eigentlich relativ gleicher Wochenablauf, sitze mit Joe im Büro, sind beim Training, analysieren die Spiele, analysieren Spieler, bringen die strategischen Sachen voran, das ganze Bereich Spielerscouting, Koordination unserer Scouts ist bei mir, viel mit Beratern telefonieren, Ja, und das sind eigentlich so die Hauptaufgaben, dann ein paar organisatorische Sachen für den Ablauf der Mannschaft, für generell Ablauf, einfach dafür sorgen, dass das alles in die richtige Richtung läuft, viel Abstimmung mit dem NLZ in gewissen Bereichen. Ich glaube, das hat sich jetzt extrem im Sommer geändert, dass wir einen sehr engen Draht zu Alexander Okro haben. Viele Sachen gemeinsam denken, versuchen den Verein einfach nachhaltig aufzustellen.
Können Sie ja versuchen, am Tag heute vielleicht mal so ein bisschen zu erklären. Du bist jetzt bei uns, das ist klar. Wir nehmen auf am Mittwochmorgen um 9 Uhr. Um 12 ist Training, da schätze ich mal, werden wir dich sehen. Aber du hast vorhin schon gesagt, es gibt noch einen Termin davor und wahrscheinlich gibt es auch noch eine Aufgabe danach.
Ja, und einen Termin muss ich dann jetzt spontan absagen, der noch reingekommen ist heute Morgen. Also so in etwa. Morgens ankommen, E-Mails checken, jetzt ist noch Transferphase, gucken, was passiert auf dem Markt, nochmal ausloten, haben wir alle Optionen geprüft, falls doch irgendwas reinkommt, dann zum Training, anschauen, Erkenntnisse mit rausnehmen, Spielergespräche teilweise führen, mit Timo sprechen. Gleichzeitig nochmal an den, sag ich mal, Langzeitprojekten arbeiten, so ein bisschen, was das strategisch angeht, wie wollen wir Fußball spielen, welche Spieler wollen wir haben, was müssen wir tun, um noch erfolgreicher zu werden. Und nachmittags stehen wieder Gespräche heute an, heute ein paar mehr und dann gucken wir mal.
Warum heute ein paar mehr?
Weiß ich nicht, es hat sich irgendwie ergeben.
Gut, wir freuen uns ja im späteren Zeitpunkt nochmal, wenn es dann vielleicht mehr zu sagen gibt. Du kommst aus dem Scouting, das ist das, was du vorher gemacht hast und es gehört auch nach wie vor zu deinem Aufgabenbereich. Wie hat sich das verändert? Ist es auch da so, dass du eher so einen, keine Ahnung, supervisenden Draufblick hast oder bist du da auch in der Detailarbeit immer noch tief drin?
Nee, ich bin immer noch in der Detailarbeit drin. Koordiniere mit Kevin und Uli eigentlich, wie wir alles versuchen abzudecken. Joe ist natürlich auch mit dabei. Da stimmen wir uns ab. Wir haben unsere Listen, schauen, welche Positionen werden wir im Sommer wieder besetzen. Genauso war es jetzt im Winter. Was wollen wir, was suchen wir für ein Stürmerprofil oder was suchen wir auch für alternative Profile? Was könnte passieren? Da bin ich ganz tief drin. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass ich halt jetzt bei oder auch schon im Sommer dann bei allen Spielergesprächen dabei war. Das war so beim Scouting halt nicht mehr. Da bist du dann halt raus und dann kriegst du halt auch nicht dieses Gefühl, was ist das für ein Typ Mensch, passt der in die Gruppe? Das ist jetzt natürlich bei mir total anders. Jetzt bin ich nah an der Mannschaft, habe ein Gefühl für die Gruppe, habe ein Gefühl für Charaktere. Das war auch schon quasi dann ab Winter sozusagen bei mir. Dann verankert, weil wir dann ja eigentlich niemanden mehr hatten, der sportlich verantwortlich war. Daher war ich da.
Das sortieren ab dem großen Umbruch genau. Unter Marco Antwerpen mit über ein Dutzend, meine ich, waren es am Ende Kaderbewegungen. Ne?
Genau, also da dann schon einfach eng dabei gewesen. Ich war damals mit Marco dann auch im ständigen Kontakt und dann kriegst du ein Gefühl für die Gruppe, weil das ist natürlich im Scouting, da bist du meistens dann nicht mehr. Oder das kann nicht mehr zu deinem Aufgabenbereich gehören, weil dann musst du nah an der Gruppe sein, musst ein Gefühl für die Gruppe haben, für eine Mannschaft, für die Charaktere, um dann auch wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Was passt denn dann auch wirklich zusammen?
Mhm. Am Ende braucht es ja auch beides, fußballerische Qualität und einen guten Charakter. Was ist denn wichtiger? Oder was ist wie wichtig?
Es muss eine Mischung aus beiden sein. Ich bin mittlerweile schon auch der Überzeugung, dass Charakter sehr, sehr wichtig ist. Also nehmen wir die letzte Saison, die glaube ich sehr lehrreich war. Ich glaube, dass da einfach viele Sachen nicht beachtet worden sind, die unabhängig von dem Fußballer waren. Also was hat er für Skills, sondern wir hatten ganz viele Probleme im Drumherum. Von daher glaube ich, ist Charakter wichtig, es sind aber auch die ganzen Sachen drumherum wichtig. Also wie ist alles organisiert, welche Mitarbeitenden sind im Staff, wie ist die Stimmung, wie ist das Klima? Ich glaube, da gibt es ganz viel, was man falsch machen kann, aber halt auch, wenn man sich dessen bewusst ist, viele Sachen, die man machen kann, damit ein Erfolg da ist.
Mhm. Bist du ja derjenige, der sich eigentlich um die Zahlen kümmern soll. Wie kann man das denn in Zahlen überhaupt, kann man das überhaupt in Zahlen packen?
Nein. Aber deswegen bin ich auch nicht nur für Zahlen zuständig. Das war
ein bisschen provokant gefragt.
Und das fand ich spannend, du hast gerade mittlerweile gesagt. Mhm. Klar, wahrscheinlich kommst du dann eher so von vom Scouting, auch von Zahlen. Verändert sich dann der Blick einfach dadurch, wenn man näher an die Mannschaft drückt, dass man halt dann auch merkt, okay, was geht da ab? Und das ist ja wirklich auch wichtig.
Nee, das war für mich ja nicht neu, weil ich ja selber gespielt habe. Mhm. Von daher war ich mir dessen bewusst, nur aus einer anderen Perspektive ist es halt anders. Also als Spieler hast du halt einen anderen Einfluss. Du bist natürlich viel näher dran, also was heißt viel näher dran? Du bist halt
mittendrin.
Ja. Und als Funktionär bist du im Hintergrund, musst halt natürlich trotzdem auch irgendwie nah dran sein, aber auch eine gewisse Distanz haben. Das kam mir dann eigentlich, glaube ich, ganz zugute. Ich kann gut mit Zahlen, aber ich glaube, dass ich auch vom Typ Mensch her sehr umgänglich bin und von daher auch nicht dieser klassische Analyst bin, der vielleicht mal in meiner Jobbeschreibung irgendwann mal drin stand.
Du hast vorher noch mehr mit Zahlen gearbeitet. Du hast einen Job in der freien Wirtschaft aufgegeben, hast bei den Paracelsus-Kliniken gearbeitet und hast dann aber auch schon lange gebraucht, um zu überlegen, ob du diesen Jobwechsel machst. Aus auch verständlichen Gründen, denn man gibt ja auch eine gewisse Sicherheit auf. Was, wenn du jetzt in der Rückschau nochmal guckst, nach einem halben Jahr, die richtige Entscheidung?
Ja, also die richtige Entscheidung, weil ich es machen wollte. Natürlich überlegt man, wenn man Familie hat, ist Fußball halt ein sehr volatiles Geschäft. Bei all dem Spaß, den es mitbringt, bei all der Leidenschaft, die ich für den Verein und für diesen Sport habe, ist es natürlich auch ein Haifischbecken und es hätte auch genauso gut sein können, dass wir jetzt hier sitzen und ich Geschichte bin. Von daher ist es natürlich ein gewisses Risiko. Als Mann mit den Zahlen weiß man ohne Risiko keinen Ertrag. Also von daher wollte ich es einfach dann machen und meine Frau stand zu 100% hinter mir. Wir haben natürlich überlegt, ich habe mir auch ein bisschen länger Zeit gelassen, weil die letzten Jahre auch beim VfL sind natürlich nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Ich war zwar nicht irgendwie in verantwortungsvoller Position, aber bin mittlerweile dann halt auch schon seit knapp 5 Jahren oder 4,5 Jahren dabei und habe sehr viel miterlebt und habe natürlich auch Sachen gesehen und erlebt, die nicht schön sind. Ne? Und als Osnabrücker Junge tut es einem halt weh, wenn der Verein mit 1,5 Beinen in der Regionalliga stand und man ja trotzdem irgendwie mit dabei war. Ne? Auch wenn ich keine Verantwortlichkeiten habe oder hatte und auch bei Spielergesprächen nicht dabei war und auch nicht nah an der Mannschaft oder mit den Trainern gearbeitet habe, war man Teil dessen und das geht halt auch dann nicht spurlos an einem vorbei.
Was macht denn diese Anziehung Fußball aus, dass du gesagt hast, ich will das trotz all dem, was du gerade jetzt auch nochmal aufgezeigt hast oder aufgezählt hast.
Ich glaube, bei mir war öfter der Punkt in den letzten 4, 5 Jahren, wo ich hätte Vollzeit in den Fußball gehen können. Und ich habe mich jedes Mal dagegen entschieden. Und irgendwann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, also entweder machst du es jetzt oder du lässt es dann halt auf ewig. Und dann hätte es halt auch sein
also
können.
Also du.
Ja. Dann hätte ich es wahrscheinlich sein gelassen, hätte vielleicht noch mal ein bisschen im Scouting mitgemacht, aber Fakt ist ja auch, ich war dann schon im November sehr eng dran. Da hat natürlich dann auch vieles sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir eine gute Scouting-Abteilung mittlerweile haben, viele richtig gute Entscheidungen getroffen haben im Winter. Das hat halt natürlich Spaß gemacht und natürlich muss man ja sagen, die Rückrunde, das war ein halbes Wunder und irgendwie Teil dessen gewesen zu sein und diesmal halt auch nicht irgendwie nur ganz im Hintergrund, sondern schon sehr nah dabei, das, das hat natürlich, sag ich mal, gekitzelt. Und deswegen, hatte ich mich dann gefreut. Und für mich war dann relativ schnell klar, als Michael Welling mir das Ganze vorgestellt hat, dass ich das gerne machen würde. Und Michael kann halt auch sehr überzeugend sein. Kann mich noch erinnern.
Ein bisschen nervig vielleicht auch.
Ja.
Also im Sinne von mach doch. Positiv nervig natürlich.
Ich kann mich im Urlaub, wir waren am Gardasee, dran erinnern, dann sind wir von einem Ort in den anderen gefahren und hatte Michael angerufen und meine Frau war neben mir und dann haben die beiden auch kurz telefoniert und da hat Michael das angeklärt, dass ich den Job machen darf.
Wissen wir auch, wer die Entscheidungen trifft im Hause Latkowski. Ja.
Das kann man so sagen.
Ich hoffe, sie hat einen guten Vertrag ausgehandelt als Beraterin.
Ja, also ich glaube, sie ist zufrieden.
Sehr gut. Ihr seid ja nicht mehr zu zweit, es gibt Nachwuchs. Kannst du denn genug schlafen für deinen Job? Wie sieht es aus gerade?
Ach, da können wir uns nicht beschweren. Also müssen wir sagen, haben wir eine pflegeleichte Tochter in der Nacht, die schläft eigentlich ganz gut, meldet sich so alle 3-4 Stunden. Das funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich natürlich schon sagen, ich schlafe schon gerne eigentlich am Stück immer 7-8 Stunden, aber man gewöhnt sich dran. War ein bisschen witzig, ich glaube vor 3 Wochen kam Sebastian Schwermann, Mann, wie siehst du denn aus? Ich so, war nicht die beste Nacht.
Das sieht er direkt, das ist sensationell.
Ja.
Spannende Überleitung, weil du es mir jetzt gerade gegeben hast. Die stehen nämlich tatsächlich noch auf zumindest in meinem Hinterkopf. Gehört ja auch noch zu deinem Aufgabengebiet, den Bereich Performance quasi, ich sage jetzt einfach mal stumpf, zu beaufsichtigen. Funktioniert es mit jemandem wie Sebastian Schwermann eigentlich überhaupt, der ja einen mit Fachwissen richtig überrollen kann und man dann auch echt erstmal auch braucht, bis man zu Wort kommt? Also du weißt, wie ich das meine, ne? Riesentyp, aber der kann schon auch dominant sein in dem, was er tut, glaube ich.
Ich glaube, Sebi und ich haben schon ein sehr gutes Verhältnis schon früher gehabt. Gab mehrere Autofahrten, wo wir uns über Athletik unterhalten haben, wo ich auch noch Scout war, wo ich Spiele begleitet habe. Ehrlicherweise ist es ja auch ein Thema, was ich schon auch in der Vergangenheit gesehen hatte, was problematisch war. Weil ich nicht immer das Gefühl hatte, dass die Mannschaft fit war oder zumindest diese Wettkampffitness hatte, um das umzusetzen, was sie eigentlich können. Und ich glaube, hatte ich vor knapp 12 oder 13 Monaten dann auch in einer gewissen anderen Runde gesagt, ich habe gesagt, wenn die Spieler nicht fit sind, dann kommen sie nicht an ihr Leistungsvermögen und dann kriegen wir Probleme. Dann können wir die besten Spieler haben, Fitness ist das A und O. Von daher verstehen Sebi und ich uns da sehr, sehr gut und ich bin eigentlich froh, ihn als Head of Performance da zu haben, weil am Ende ist es mein Verantwortungsbereich, aber ich habe da jemanden, der das natürlich lebt mit jeder Faser, die er hat, der dann einen riesen Anspruch an sich selbst hat und den auch nach unten weitergibt. Und da muss man dann halt auch sagen, haben wir mit Timo auch jemanden, dem es halt auch sehr, sehr viel wert ist, die tauschen sich sehr gut aus mit Tim Schütte dann in der Operativen, der mit der Mannschaft sehr, sehr gut arbeitet. Haben wir da, glaube ich, gute Schritte gegangen und sind aber auch da nie zufrieden und schauen, wie können wir uns verbessern, wie können wir die Messlatte noch weiter nach oben schieben. Wir gucken auch, was sind die Benchmarks in der zweiten Liga, weil wir uns da halt hin entwickeln wollen und müssen, wenn wir dahin wollen. Und von daher, Sebi ist speziell, aber ich komme super mit ihm aus und bin froh um Fachwissen in meinem Team.
Ist ja auch jemand, der dafür steht, dass der VfL seit Jahren wenig Verletzte hat, ne?
Ja, also auch sein Verdienst. Also ist ein bisschen witzig. Wir sind ja dann im Winter umgezogen zur Bremer Brücke, weil wir dann die Fahrtwege zum Schinkelberg verkürzen wollten, weil wir einfach aus der letzten Saison wussten, dass das halt nicht gut ist für die Regeneration, aber auch nass geschwitzt, die Spieler halt 20 Minuten im Bulli sitzen zu haben. Ja, und dann haben wir über Schinkelberg gesprochen und es war so ein bisschen auch mein Zeitprojekt, wo ich dann alles organisiert habe, dass alle Abläufe stimmen. Und Sebi war dann so, war erst so nicht d'accord damit, weil er dann in seinem Regenerationsprozess, das läuft alles nicht. Und habe ich gesagt, du Sebi, es ist alles organisiert hier und haben ja dann auch für eine mobile Sauna gesorgt. Und von daher das spricht so ein bisschen für Sebi, der dann erstmal so ein bisschen auf Krawall gebürstet war, weil er natürlich Sorge hatte um seine Spieler und um seine Prozesse. Und man muss halt einfach sagen, es ist sehr fein abgestimmt und deswegen funktioniert es auch gut.
Dann bleibt er dran, das ist cool. Wir haben noch ein Thema auf dem Zettel.
Ich habe mehr noch.
Ja, aber ich hab tatsächlich eins, das ich gerade ganz spannend finde, weil es bei uns auch in der internen Ausrichtung der Redaktion Thema war, KI, momentan ja überall ein großes Thema. Als Mann der Daten, kannst du mal versuchen, gerade auch für die Lions so ein bisschen zu beschreiben, wie sehr das Thema schon auch Einzug in den Fußball hält und in die Datenanalyse und ob ihr vielleicht auch sogar schon damit arbeitet?
Also im Bereich Scouting ist natürlich KI mittlerweile schon auch am Vordrängen. Gibt da verschiedene Anbieter, die da glaube ich schon recht weit sind, die dann auch versuchen, Spielerpotenziale relativ früh zu erkennen. Dasselbe gilt, gilt natürlich auch für den ganzen athletischen Bereich. Verletzungsprophylaxe, Muster zu erkennen. Ich glaube, es passiert da relativ viel. Jeder, der sich mit KI beschäftigt, weiß, es kostet viel Geld. Und jeder weiß auch, dass der VfL Osnabrück nicht so im Geld schwimmt. Ich glaube, Markus Koczynski weiß es auch. Aber
Grüße.
Wir versuchen mit unseren Mitteln da dabei zu sein, haben mit Malik Scherz auch einen KI-Beauftragten, der das ganze Thema von allen Seiten beleuchtet, versuchen uns da weiterzuentwickeln. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, alleine, dass wir uns mit Daten beschäftigen, zeigt, dass wir immer versuchen, diese Wege mitzugehen, beziehungsweise auch für uns zu adaptieren, was sind die sinnvollsten oder die optimalsten Wege für uns als VfL Osnabrück, um erfolgreich zu sein, weil wir werden nicht die klassischen Fußballwege gehen, wie vielleicht andere Clubs die machen, weil sie einfach finanzstärker sind, weil sie dann auch wahrscheinlich besser aufgestellt sind mit mehr Manpower. Also versuchen wir aus unseren Möglichkeiten das Optimum rauszuholen. Und deswegen gilt es auch, solche Dinge weiter zu verfolgen und dabei zu sein.
Wie wird denn aus deiner Sicht, oder kann man das überhaupt schon sagen, KI den Fußball vielleicht verändern auch?
Ich glaube, dass es noch extremer werden könnte, was Spieler angeht und dass es noch früher passiert, dass Spieler weggekauft werden für hohe Summen. Ich glaube, es ist mittlerweile schon teilweise extrem, auch was junge Spieler verdienen. Ich glaube, das wird noch schlimmer, weil es wird so sein, wenn der Datenpool da ist, dass ein neuer Messi von den Daten her wahrscheinlich auffällt. Und aus meiner Sicht ist da halt was sehr, sehr Gefährliches, gerade bei jungen Menschen, die dann mit dieser Last oder von denen dann erwartet wird, dieses zu leisten und dann aber eigentlich zu vergessen, wie viel individuelle Ereignisse eigentlich noch auf so einem jungen Menschen einprasseln, die maßgeblich prägt. Bleiben immer so ein bisschen Fiete Arp irgendwie so ein bisschen hängen, der eigentlich super aufgespielt hat, jung, frisch, dynamisch und dann den Schritt zum FC Bayern geht, was ja auch nachvollziehbar war, aber dann so viel Last auf den Jungen ist, oder Moukoko ist auch so ein Beispiel, wo ich dann denke, dieses Hochloben von jungen Spielern und denen auch diesen Druck eigentlich zu geben, dort halt hinzukommen und dann eben in den entscheidenden Jahren sind sie dann halt auch ein Stück weit gehemmt oder es ist dann vielleicht auch nicht die letztendliche Qualität, weil neben der fußballerischen Komponente, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, klar, da kommt Druck, da kommt Persönlichkeit, da kommen auch andere Spieler, die denselben Platz haben wollen und es ist halt Medien, es ist halt ein brutales Geschäft und ich glaube, das kann dann auch in dieser Perspektive noch zu vielen Problemen führen und im Bereich Spielanalyse, ich sage immer, Fußball ist schon, also es ist halt der größte Sport, der aus Zufall besteht. Also natürlich wird KI da mit reinfließen und wird auch da seine Berechtigung haben. Und trotzdem kann es sein, dass der eine Spieler halt am Ball vorbeitritt.
Christoph Biermann dazu ein ganz spannendes Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, wie stark der Zufall dann doch den Fußball auch beeinträchtigt.
Ich sage immer wieder, also wie viele Aktionen im Fußball passieren.
Die Tabelle lügt immer, heißt es jetzt, habe ich es gerade gesucht im Kopf.
Ja, also man kann ja auch wenn man auf unsere Saison schaut, also nehme ich mal das Spiel Stuttgart 2. Ich habe Stuttgart 2 diese Saison so oft gesehen. Sie waren immer so dominant, haben so viele Torchancen gegen die Mannschaften gehabt und haben halt keine Tore gemacht. Und gegen uns einfach ein komplettes Kehrbild. Also wir dominieren sie bis zur 65. Minute, müssen 3-4-0 führen. Und sie kommen halt dann zweimal vors Tor, zweimal aber auch gut vors Tor. Und wir verlieren 2-1. Und wahrscheinlich würde ich da sitzen und würde sagen, das geht eigentlich gar nicht. Aber das ist halt Fußball.
Mhm. Und das macht ja auch die Anziehung ein bisschen aus.
So ist es. Und wenn man dann noch KI draufsetzt, spannend, was es für Entwicklungen geben wird. Wir haben natürlich auch mal die KI gefragt, welche Fragen könnte man den Daniel Latkowski stellen als technischen Direktor des VfL Osnabrück. Drei kurze, kleine als Auswahl. Thema Datenscouting. Wie viel Moneyball steckt denn inzwischen im VfL Osnabrück?
Ja. 30-40%. Also. Eigentlich bei jedem Spieler.
Vielleicht auch erstmal Moneyball, also kommt, meine ich, aus Dänemark, ne, ursprünglich, oder im FC Midtjylland, die es erst gemacht haben?
Im Fußball, ja. Mhm. Ursprünglich kommt es aus dem Baseball. Mhm. Aber auch da, es ist witzig, ich habe mich mit Joe vor Wochen darüber unterhalten und habe halt gesagt, ja gut, Baseball, Basketball, das sind halt immer wieder dieselben Bewegungsmuster. Ne? Also da gibt es gar keine großartigen anderen Situationen. Im Fußball ist keine Situation ist fast dieselbe. Mhm. Und von daher ist Moneyball, glaube ich, aus dem Baseball. Habe es jetzt auch nicht ganz auf dem Schirm, wie genau, aber es ist dann so ein bisschen mit Schlägen, wie viel Prozent trifft er eigentlich. Bei uns ist halt, also wir holen keinen Spieler mehr, wo wir die Daten nicht gecheckt haben und wo wir von den Daten her sagen, ey, das kann passen. Mhm. Also das ist Bestandteil dessen. Genauso wie das Live-Scouting dazu gehört, genauso wie das Video-Scouting dazu gehört, genauso wie halt die Informationen darüber über ihn einzuholen und das persönliche Gespräch. Über allem steht eigentlich, wie wollen wir Fußball spielen? Und ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben einen Trainerwechsel im Sommer vollzogen und der Kader stand schon zu 75-80%. Bevor der Trainer überhaupt da war. Ich glaube, zu 70%, bevor Joe da war. Von daher, glaube ich, haben wir auch da eine Philosophie entwickelt, vom Scouting her, die in die richtige Richtung geht, weil wir dann so falsch halt nicht lagen. Wir hatten schon einige Transfers gemacht und haben auch Transfers gemacht, die, glaube ich, unter dem alten Trainer nicht gegangen wären. Von daher war ich dann froh, als Joe auch dazu kam und der dann irgendwie so dieselben Ideen hatte, dieselbe Sichtweise und wir dann nochmal ein, zwei Transfers gemacht haben, die wir wahrscheinlich unter dem alten Trainer nicht gemacht hätten. Mhm. Und ich muss sagen, der eine Transfer ist halt Bjarke Jakobsen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ein guter Transfer war oder ein nicht so guter.
Ja, braucht man aber auf der einen Seite schon verdammt gute Argumente erstmal. Moneyball halt insofern spannend. Midtjylland im Fußball dann so die ersten, die es so mit durchschlagendem Erfolg wohl probiert haben, indem sie halt über ganz Europa hinweg alle möglichen Leute zusammengeholt hatten. Also die müssen ja dann, was das Thema Charakter betrifft, einfach Glück gehabt haben. So reduziere ich es jetzt mal nach, wenn man den Gefahren von vorhin aufnimmt, oder?
Ja, ich glaube schon, dass auch in Daten du ein Stück weit Charakter sehen kannst. Also okay. Du siehst natürlich an Defensivaktionen, du siehst im Pressingverhalten, siehst du auch etwas Charakter. Natürlich sind diese Daten auch immer von der Mannschaft beeinflusst und deswegen ist es halt, am Ende muss man die Daten interpretieren können und man muss sie für sich nutzen können. Es ist halt, man muss ein bisschen Fantasie entwickeln. Auch da gehört auch einfach das Live-Scouting dazu, das einfach miteinander zu kombinieren. Andere Vereine haben es halt bewiesen. Es war jetzt spannend. Wir waren im Winter an einem Spieler dran, der ist jetzt nach Belgien gewechselt, zum Champions League-Teilnehmer. Und ich habe da mit dem Berater gesprochen und hin und her. Und er hat dann gesagt: Du Daniel, die haben den nicht einmal live gesehen. Ich so, okay, krass. Also ich bin Champions League und holen halt einen Jungen aus der Regionalliga, der bei uns ab Spieltag 3 oder 2 auf der Liste war und wir da sehr früh dran waren. Gut, aber gegen Champions League Teilnehmer haben wir dann in Kürzungen gezogen. Das ist dann leider
schon aber auch so. Spannend, dass er dann dahin geht, ne? Weil die zocken ja dann wirklich bloß, dass er sich über die Daten durchsetzt. Sage ich jetzt einfach mal stumpf.
Ja gut, wenn der Junge so eine Chance kriegt, dann muss er es machen. Ne? Und von daher, es gibt verschiedene Ansätze. Also auch, nehmen wir Ingolstadt, die jetzt schon auch sehr international unterwegs sind, wo ich dann bei uns einfach sage, sind wir aktuell einfach nicht für gemacht. Also das beinhaltet die Integration der Spieler, das beinhaltet einen Team Spirit zu entwickeln und für mich sind wir da einfach nicht auf diesem Weg, dass wir sagen können, wir können den Spielern so ein Umfeld bieten, dass sie trotz, sag ich mal, kultureller Differenzen oder neuer Umgebung bei uns so adaptieren, wie sie adaptieren, wenn sie halt so, sag ich mal, aus Deutschland kommen, in Deutschland aufgewachsen sind oder jetzt haben wir natürlich ein paar Dänen oder im skandinavischen Bereich, wo einfach sehr, sehr viel Ähnlichkeit von der Kultur her herrscht. Zumindest von der Mentalität her. Und das ist halt dann spannend. Also dann siehst du halt auch, Ingolstadt fährt ein bisschen anderen Weg. Und das ist auch okay. Also ist ja auch spannend. Ist halt ein anderer Ansatz. Und so muss halt jeder versuchen, seinen Ansatz zu finden, um erfolgreich zu sein.
Du hast gerade nochmal betont, wie wichtig dieses Scouting ist und die Arbeit, auch die Leute nicht nur, also die Daten zu analysieren und die Videos zu gucken, sondern eben auch live vor Ort zu sein. Wenn du jetzt sagst, du bist zwar noch Teil des Scouting-Teams, aber sind da irgendwelche Umstrukturierungen, Veränderungen geplant? Denn du weißt ja, wie dieses Team arbeitet und wie wichtig und besonders es ist. Hat der VfL da noch einen gewissen, ich will nicht sagen Nachholbedarf, aber eine Möglichkeit, noch besser zu werden dann?
Ich glaube, wir haben immer Möglichkeiten, besser zu werden. Ich glaube, dass wir durch alleine Joe und meiner Person dann in Vollzeit einfach da auch Kapazitäten geschaffen haben, die uns halt helfen. Ne? Joe, das weiß auch jeder, ist natürlich gerne unterwegs und auf Fußballplätzen. Bei mir ist das genauso und von daher haben wir dann mit Kevin und Uli zwei dabei, die einen hervorragenden Job machen, die mit sehr viel Leidenschaft unterwegs sind für die Sache und für den VfL. Von daher sehe ich uns da jetzt im Case natürlich ganz gut aufgestellt. Und trotzdem, wenn wir nachhaltig in die zweite Liga wollen, wird es darum gehen, auch das Ausland dazu zu nehmen. Und dann wird man auch darüber nachdenken, einen Chef-Scout vielleicht nochmal dazu zu nehmen, der halt auch die ausländischen Märkte noch mehr in den Fokus rückt, halt auch live vor Ort ist. Das sind natürlich Entwicklungsschritte, die wir irgendwann gehen müssen. Genauso kann es aber auch sein, dass wir den Datenweg so bestreiten und dann vielleicht wie der belgische Erstligist dann doch nur einen Spieler über Daten und Video holen. Bin ich kein Freund von. Aber ich will nichts ausschließen. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, wo der VfL mal stehen wird. Ich habe da eine Vision und große Hoffnung, aber das werden wir dann sehen.
Bist du jetzt zumindest an einer Stelle, wo du mit sie in diese Richtung lenken könntest?
Ich gebe mein Bestes.
Noch eine KI-Frage. Thema Vertragsverhandlungen, wo du jetzt ja auch dann mit am Tisch sitzt. Wie sieht die Aufgabenverteilung zwischen dir und Achtung Sick, Philipp Kaufmann aus? Wir streichen mal Philipp Kaufmann von der KI und machen Joe Enox draus. Wer ist der Good Cop und wer ist der Bad Cop?
Also bei der Vertragsgestaltung, das mache ich. Mit der Rücksprache natürlich mit Joe und mit Michael Welling. In den Gesprächen bin ich eher Good Cop und Joe ist der Bad Cop. Liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Joe ist da ein bisschen emotionaler und ich bin da so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen der Ruhigere und dreht sich manchmal auch. Ich glaube, ein Gespräch hatten wir auch, da war es echt umgekehrt, da war ich angefressen, aber wir kriegen das ganz gut gemeinsam hin.
Aber die macht ihr immer zusammen?
Ja, immer. Also Timo ist auch dabei. Mal kann es halt mal sein, dass nur einer von uns, wenn nur einer kann, macht ein Erstgespräch nur einer, aber es wird kein Spieler verpflichtet, der nicht irgendwie mit allen Entscheidern, also mit Timo, Joe und mir am Tisch gesessen hat.
Habt ihr euch im Sommer auch mal richtig hart über eine Entscheidung gezofft?
Über eine Entscheidung gezofft im Sommer? Nein. Also ich meine, es waren jetzt, ich weiß nicht, wie viele Transfers wir noch gemacht haben. Da war eigentlich bei allen Einigkeit. Ich glaube, zusammen haben wir noch 4, 5 gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Da war bei allen Einigkeit. Natürlich wird diskutiert. Ist auch immer eine Frage der Alternativen. Aber also Robin Meissner war sofort alle Feuer und Flamme. Toni Leseur waren alle Feuer und Flamme. Der war auch schon, also Toni hatten wir schon vorher Kontakt aufgebaut. Haben da aber bewusst auf den Trainer gewartet oder mit Bekanntgabe, dass wir einen neuen Trainer suchen, haben wir natürlich gewartet, bis der neue Trainer da ist. Wir haben alles vorbereitet, weil der Trainer einen entscheidenden Anteil daran hat, dass sowas dann auch funktioniert. Also der Trainer muss halt auch überzeugt sein. Ich werde keinen Spieler holen, wo der Trainer nicht überzeugt ist. Das macht keinen Sinn, weil dann holst du dir Probleme ins Haus, die keiner braucht.
Letzte KI-Frage. Wenn du einen Wunschtransfer frei hättest, unabhängig vom Geld, welchen ehemaligen VfL-Spieler würdest du für die aktuelle Kabine zurückholen? Auch auf der damaligen Leistungsfähigkeit natürlich.
Also sportlich oder für die Kabine?
Für die Kabine steht
da. Hier steht für die Kabine, du kannst aber gerne beides sagen.
Oh, da muss ich echt schwer überlegen. Gut. Ich glaube, Timo Beermann tut jeder Kabine gut.
Du kannst sagen, wenn du den nicht sagst, dann gibt es aber Ärger. Ja.
ich wusste jetzt nicht, wo ich ihn einordnen soll, ob Kabine oder sportlich, aber die kann man in beiden einordnen. Nein. Ich glaube, Timo hat gerade für den VfL und auch gerade beim VfL sehr, sehr gute Jahre gehabt. Und jeder, der Timo kennt, weiß, dass der für eine Kabine natürlich ein guter Typ ist, der irgendwie mit allen connecten kann. Glaube ich, ein unglaublich wichtiger Spieler für so eine Mannschaft ist. Und ja, gibt verschiedene, aber Timo ist da schon sehr weit oben im Ranking.
Ist ja immer einer, der auch genannt wird als jemand, der theoretisch mal beim VfL ja wieder ein bisschen näher ranrücken könnte. Er ist jetzt seit Sommer im Fußballruhestand. Wie sehr arbeitest du denn da dran? Ich meine, ihr seid eng befreundet, das weiß jeder.
Also, ist jetzt nicht in meinem Sinn, weil wir gut befreundet sind, ihm einen Job zu verschaffen beim VfL, sondern wenn, dann ist es aufgrund seiner fachlichen Expertise und seiner Persönlichkeit. Ich glaube, dass das gar nicht so sehr nur in meinem Sinn ist, sondern ich glaube, das sind ganz andere Personen im Verein, die Timo gerne einbinden wollen würden, wie auch immer das dann funktioniert. Ich glaube, dass es richtig wäre und dass es auch wichtig wäre. Ich glaube, man sieht es auch so ein bisschen an Joe und mir. Wir haben halt eine hohe Identifikation zum Verein, genauso auch Alexander Ukko, der schon seit Jahren für den Verein arbeitet. Heiko Flottmann, ich glaube, wir machen das alle mit Leidenschaft, weil wir eine Beziehung zu dem Verein haben und auch in gewisser Weise viele Jahre diesen Verein kennengelernt haben und auch wissen, wie dieser Verein funktionieren muss, mit den Fans, mit der Stadt, mit den Mitarbeitern. Von daher tut es immer gut und trotzdem sind auch externe Persönlichkeiten wichtig, um seinen Horizont zu erweitern. Wir dürfen dann auch nicht nur in unserem, sag ich mal, eigenen Dunstkreis verweilen. Ja, ich bin gespannt, was Timo dann macht. Wir gucken mal, ob er beim VfL dann irgendwo seinen Weg finden wird. Mhm. Für ihn würde es mich freuen, weil ich weiß, dass er durch und durch VfLer ist und ich glaube, dass man da dann einfach eine coole Persönlichkeit bekommt, die auch gerne anpackt.
Jetzt haben wir schon über einen möglichen Transfer gesprochen sozusagen. Wollen wir noch auf die Transferaktivitäten gucken in diesem Winter beziehungsweise im Sommer, wie denn schon die Strategie ist? Du hast vorhin gesagt, wahrscheinlich passiert nicht mehr viel, außer passiert noch was auf der Abgabeseite oder Abgangsseite. Wie wahrscheinlich ist das denn überhaupt?
Kann ich nicht.
Jetzt sag nicht, im Fußball ist alles immer
im Fluss. Stand jetzt ist Stand auch ganz jetzt. Witzig.
Also, ich meine, am Ende haben wir zumindest in diesem Winter alle Fäden in der Hand. Das heißt, ohne uns passiert sowieso nichts. Ich glaube jetzt nicht, dass da noch was passiert, weil dafür ist es ziemlich ruhig. Trotzdem habe ich jetzt am Wochenende gesehen, kamen wieder Verletzungen in der zweiten Liga hinzu. Man weiß nicht, ob dann jemand kommt und dann doch sagt, ey, wir wollen den jetzt aber schon im Winter haben. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir auf alles vorbereitet sind. Sollte irgendwas reinkommen und Fakt ist aber auch, im Winter in unserer Ausgangslage muss es halt unmoralisch sein. Ich glaube, wir sehen auch, dass teilweise an Drittligaspielern gebaggert wird und da ist dann halt eine hohe Schmerzgrenze, weil jeder Abgang tut halt weh, weil ein bestehendes Konstrukt funktioniert.
Stichwort Naderi Rostock, sehr spannend, was da passieren wird. Aber auch spannend, was du gesagt hast, wir wollen, dass er jetzt schon kommt. Gibt es denn schon feststehende Abgänge im Sommer? Ein paar Verträge laufen ja aus, Lars Kehl fällt mir jetzt zum Beispiel ein.
Also sind im Austausch nach wie vor, die Jungs wissen seit Sommer, mit dem wir verlängern wollen. Ich sagte aber auch ganz offen, sehe ich auch nicht mehr so den Ball bei uns. Also 3-4 Mal mit den Jungs gesprochen, gesagt, dass wir gerne verlängern wollen. Jetzt liegt es auch irgendwann an den Jungs dann mal, die Bereitschaft zu zeigen. Also ich werde da, oder beziehungsweise Joe und ich, laufen da keinem hinterher, wenn wir der Meinung sind, wir haben es jetzt oft genug betont. Das ist im Lars ein Fall, das ist bei Yid und das ist auch bei Kevin Wietorp so. Die Jungs müssen das selber entscheiden. Ansonsten rein sportlich macht das der Trainer. Und wenn sie uns sportlich jetzt noch ein halbes Jahr helfen, dann ist das für mich d'accord. Für mich ist wichtig, solange sie das lila-weiße Trikot tragen, dass sie alles dafür tun, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Da würde ich dann erst, beziehungsweise es ist auch natürlich Timos Job, aber da sehe ich dann schon auch Joe und mich in der Verantwortung, wenn uns auffällt, dass irgendeiner da nicht zu 100% dabei ist, da dann zu intervenieren.
Es gibt ja auch zwei Spieler, für die es, glaube ich, eine Kaufoption gibt, unter anderem Frederik Christensen, aber auch Robin Meissner. Wie, habt ihr schon gezogen oder?
Also die beiden Kaufoptionen gehen Richtung Sommer. Müssen wir dann bewerten. Ich glaube, wir sind mit beiden Spielern zufrieden, sehr zufrieden. Bei Robin war ich und bin ich der festen Überzeugung, dass das ein absoluter Unterschiedsspieler für diese Liga ist. Das hat er schon gezeigt, auch wenn er vielleicht noch ein paar mehr Tore haben hätte können. Trotzdem sieht man, was er diesem Spiel gibt, was er uns gibt. Muss ich mir so ein bisschen kneifen, denke so, okay, spielt er jetzt wirklich für uns, weil manchmal hat der Aktion drin, dann denkst du, boah, das ist schon richtig Qualität. Und Freddy hatte
Vielleicht ganz gut, wenn er jetzt nach dem Schließen des Transferfensters erst anfängt, Tore zu schießen.
Wir haben keine Option im Winter, von daher, also es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, ihn im Winter, müsste Dresden schon.
Müsste das unmoralische Angebot dorthin gehen, okay.
Nee, es müsste nach Dresden gehen, Dresden müsste zu uns kommen und müsste sagen, du, wir haben Angebot für Robin, wollen wir jetzt schon das Ganze abwickeln und dann...
Gut,
dann
würden wir trotzdem ja partizipieren. Tisch. Ich wollte gerade sagen, genau.
Ja. Und Fakt ist ja, wir würden ja nicht mehr bezahlen wie im Sommer. Das ist ja auch klar. Und bei Freddy, Freddy hatte sehr gute Spiele dabei, gerade auch nach Einwechslung. Man hat Freddy dann zum Ende der Hinrunde dann angemerkt, dass er eine sehr lange Saison hatte. Das darf man bei ihm ja nie vergessen, dass der eigentlich keine Pause hatte, sondern schon ein Jahr durchgespielt hatte.
Kam, als er verpflichtet wurde, euch entgegen, weil er quasi mitten drin war, ne? Und lange Anlaufzeiten brauchte, aber zur jetzt Erklärung, hat man es dann irgendwann gemerkt.
Kam aus Schweden, ne? Und die spielen Kalenderjahr.
Die spielen Kalenderjahr. Und ich hatte dann auch mit Freddy, ich glaube November war das, habe ich auch mit ihm gesprochen. Ich sagte, Freddy, sag mal, so jetzt frei etc., wie viel hast du am Stück? Er so, ja, glaube eine Woche oder zwei Wochen am Anfang des Jahres und seitdem nicht mehr. Ich so, dann fieberst du ja auch der Pause entgegen. Er so, ja, und war dann auch Sachen, wo wir dann halt auch Sebi mit ins Boot geholt haben, wie regeneriert der, weil es ist halt einfach dann offensichtlich, so ein Spieler ist nach einem Jahr dann auch am Stück trainieren und spielen auch auf, ne? Das ist auch alleine vom Kopf her, ne? Und man hat es dann schon jetzt in der Winterpause dann, als er wieder kam, gemerkt, da war er wieder mit Energie beim Training, und von daher hoffe ich mir da von ihm auch nochmal ein paar Prozent in der Rückrunde. Haben jetzt da auch viel Konkurrenzkampf auf der Position mit Toni Leseur, mit Kevin Schumacher. Und auch da werden wir dann im Sommer bewerten, ziehen wir die Kaufoption oder möchte er bleiben. Ist ja dann auch, sag ich mal, so ein beidseitiges Ding.
Mhm. Und wenn ihr nach weiteren Verstärkungen schaut, auch gerne ein bisschen in die Zukunft gerichtet, eben halt für Sommer, muss ja dann eigentlich wieder in irgendeiner Weise ein mehrstufiges Konzept sein, ne? Weil ihr wisst noch nicht genau, in welcher Liga es weitergeht. Und dadurch wird sich dann wahrscheinlich auch der Suchradius so ein bisschen ändern. Gibt es Kriterien, wo man sagt, okay, wir haben jetzt schon, also Deutschland hast du erwähnt, gerne vielleicht sogar auch ein bisschen regionale Nähe, zumindest in den letzten Jahren war das beim VfL immer mal der Fall. Gilt das so oder so? Oder wie ändert sich, oder wie würde sich im Fall des Aufstiegs das ändern? Muss ja dann noch mehr Richtung Qualität gehen eigentlich.
Ja, also sind natürlich irgendwie in beiden Szenarien unterwegs, wobei ich immer ein Freund davon bin, demütig unterwegs zu sein. Also plane ich erstmal für die dritte Liga und idealerweise plane ich mit Spielern, die dann für beide Ligen in Frage kommen.
Und ein bisschen schönere zweigleisige Planungsoption als letztes Jahr, ne?
Ja, letztes Jahr war schon echt frustrierend teilweise, wurde dann deine Schattenkader für die Regionalliga aufgemacht hast und hast gedacht, boah, das wäre schon echt hart. Aber auch das wären wir dann angegangen. Aber jetzt macht es natürlich ein bisschen mehr Spaß und du hast natürlich auch jetzt eine andere Verhandlungsposition, ne? Also im letzten Jahr, bis ich da eine Zusage habe, da brauchte ich im März oder April nicht drauf hoffen, dass sich irgendwer großartig committet. Ne? Von daher ist es jetzt natürlich auch eine gute Verhandlungsposition, wo man sagen kann, ey, ja, vielleicht ist es zweite Liga, ist aber auch dritte Liga. Fakt ist halt, da streiten sich 6, 7, wenn Wien Wiesbaden jetzt noch gewinnt am Wochenende, vielleicht 7 Mannschaften, 8 Mannschaften um 2 Feste und einen Relegationsplatz. Und das kann halt auch ein Vorteil sein. Ich glaube, dass wir den Kader so konzipieren werden, dass wir uns im Zweitligaszenario natürlich im Top-Bereich verstärken müssen. Also das ist, glaube ich, ganz klar, dass wir dann sagen, wir haben dann eine relativ gute Breite für die zweite Liga. Wir werden aber 4, 5 Top-Spieler brauchen, um dann in der zweiten Liga zu bestehen. Das ist in der dritten Liga dann etwas abgeschwächt, wo ich dann glaube, dass wir trotzdem nochmal 2 Spieler mindestens brauchen werden, die nochmal unsere Qualität anheben, um dann im nächsten Jahr diesen Schritt zu gehen, aus einem funktionierenden Konstrukt mit einem funktionierenden Trainerteam, ich glaube mit einem funktionierenden Drumherum, muss es dann heißen, alles in die Waagschale zu werfen, wenn wir es jetzt dieses Jahr nicht schaffen. Und trotzdem glaube ich auch dieses Jahr daran, dass wir das packen können, wenn wir unsere Leistung abrufen. Ich glaube, jedes Spiel hat gezeigt, einzig und allein wir bestimmen, ob wir das Spiel gewinnen oder nicht gewinnen. Es ist immer unsere Leistung entscheidend. Das gibt ein Stück weit sehr viel Sicherheit, erhöht auch ein Stück weit den Druck. Ich glaube schon, dass man den Jungs auch so ein bisschen anmerkt, hier geht es auch um was. Und
es könnte was gehen.
Genau. Ja, und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Am Ende sind auch noch viele junge Burschen dabei in der Mannschaft. Und natürlich spielt auch bei dem einen oder anderen die vertragliche Situation eine Rolle. Das ist dann halt so, weil die auch wissen, ich muss jetzt gute Leistung bringen, weil im Sommer habe ich vielleicht keinen Vertrag oder ich will mich verändern. Von daher spielen da viele Faktoren eine Rolle.
Ich würde ganz gern, bevor wir nochmal auf oder zum Abschluss auf Saarbrücken schauen, fragen, das fragt man ja meistens nach deinen eigenen Ambitionen oder Zielen auch, das fragt man ja meistens immer, wenn man so einen Wechsel hat, so oder wie du im Sommer, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Hast du die Frage auch gestellt bekommen von Michael Welling oder hast du dir die vielleicht selbst gestellt?
Nee, also eigentlich ist es genau so eine Position, wie ich sie habe, dass ich sie einfach unglaublich gerne auch in 5 Jahren noch ausfüllen würde. Ich halte nicht viel davon, im Sport nur eine Person zu haben, die entscheidet. Ich glaube, dass ein Blickwinkel von 2 oder mindestens 2 einfach gut tut, weil es kontroverse Diskussionen anregt. Von daher in so einer Konstellation kann ich mir viel vorstellen. Am liebsten natürlich klar beim VfL in der zweiten Liga. Es passiert unglaublich viel im Verein. Wir kriegen ein neues Trainingsgelände. Wahrscheinlich kriegen wir ein neues Stadion, hoffentlich. Also sieht er zumindest danach aus. Ja, und wenn ich in 5 Jahren, wird es dann stehen, wenn ich dann noch da bin, wäre das unglaublich schön, wenn ich das erleben dürfte, als ja, sportlich Verantwortlicher an der neuen Bremer Brücke an hoffentlich dann ein Zweitligaspiel zu erleben.
Du bist sehr, sehr verbunden mit Osnabrück, ne? Sehr heimatverbunden, obwohl wir haben gestern nochmal nachgeguckt und ein Kollege sagte, oh, der ist ja in Porto geboren. Kannst du, aber diese Verbundenheit mit Osnabrück ist schon etwas, was man dir anmerkt, ne?
Und auch schon gereift ist als in jungen Jahren, weil du hier in der Region aufgewachsen bist.
Ja, genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, dass ich halt, ich bin zwar in Porto geboren, aber sehr früh rübergekommen bin. Mein Opa hat hier bei Penta Klinker gearbeitet, eigentlich die ganze Familie hier. Von daher im beschaulichen Achmar und Bramsche aufgewachsen, sehr früh mit dem VfL verbunden durch meinen Vater. Ich kann mich an Spiele erinnern, ich glaube 1997, da muss ich 6, 7 Jahre alt gewesen sein, war ich schon in der Kurve. Ich habe Aufstiegsspiel Chemnitz, Union Berlin mitgenommen. Ich glaube, das verbindet dann, war schon früh, ich glaube, mit 10 das erste Mal beim VfL oder ja, mit 10 muss das gewesen sein. Dann nochmal einen Schlenker gemacht nach Rulle zurück, dann wieder zum VfL in der Jugend. Unglaublich.
Also jetzt selbst als Spieler, ne?
Ja, genau, selbst als Spieler. Dann die Jugend verbracht, Profi geworden, tolle Zeit hier verbracht und dann, nach einem harten Abschied, der mir auch echt nicht leicht fiel, dann so ein bisschen was anderes gesehen und kennengelernt und dann wieder zurückzukommen, immer in Osnabrück gelebt. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass ich mich schwer getan habe, trotz auch Angebote aus anderen Regionen in Deutschland, auch finanziell definitiv lukrativere Angebote, bin ich immer hier geblieben und bin auch unglaublich glücklich. Habe einen wunderschönen Freundeskreis, habe meine Familie hier, meine Frau hier kennengelernt, wir haben eine Tochter zusammen, meine Familie komplett hier, ist einfach schön.
Super, dann sag uns doch zum Schluss noch Saarbrücken, wenn ihr es denn schon auch immer zumindest zu einem guten Teil selber in der Hand habt, Spiele zu gewinnen, was muss denn dann auf dem Platz in Saarbrücken, um eine Mannschaft zu schlagen, die ja mit Sicherheit ein bisschen besser ist als ihr aktueller Tabellenplatz, aber zuletzt es halt nicht so hinbekommen hat, zu punkten, wie sie es selber möchten?
Ja, ich glaube, wir müssen darauf vorbereitet sein, diesen Druck auszuhalten mit dem Stadion, mit den Fans. Ich glaube, die Anfangsphase kann wild werden, die müssen wir überstehen und da müssen wir einfach ruhig unseren Fußball durchziehen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir gute Chancen, dort zu gewinnen. Saarbrücken ist eine ekelhafte Mannschaft. Die Tabellensituation ist da schon auch, glaube ich, dass sie nicht die Leistung der Mannschaft widerspiegelt. Sie haben auch jetzt letztes Wochenende bei Viktoria Köln, dürfen sie eigentlich nicht verlieren aufgrund der zweiten Halbzeit. Und von daher, das ist eine richtig gute Drittligamannschaft, die jeden schlagen kann. Und wenn wir an unserem wir müssen an unser Leistungsniveau rankommen. Das zeigen eigentlich alle Spiele. Da, wo wir 100% abrufen, dann gehen wir auch als Sieger vom Platz. Und das wird jetzt am Samstag genauso entscheidend sein.
Wir haben vorhin auf die Heimstatistik geguckt. Natürlich deutlich schöner ist es, auf die Auswärtstabelle zu schauen, wo der VfL im Moment Erster ist. Ich habe es hier gerade mal, 13 Tore, 20 Punkte aus 10 Spielen, also 6 Siege. Kann man denn das irgendwie erklären, warum es auswärts im Moment so viel besser läuft? Aber deutlich besser läuft als zu Hause? Wir haben ja vorhin schon gesagt, so groß sind die Unterschiede gar nicht, wenn man die Spiele anders einsortiert. Also wo man nochmal drauf guckt, ganz genau. Aber so in der Tabelle oder in den Punkten sieht es ja doch schon nach, warum läuft es auswärts und zu Hause eben noch nicht so.
Ja, also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, dass wir auswärts ein bisschen mehr Räume zur Verfügung haben, weil der Gegner sich halt dann schon auch offensiver positioniert. Und im Gesamten, glaube ich, haben wir da halt dann auch gewisse Quäntchen auswärts aktuell mehr auf unserer Seite gehabt. Wenn ich jetzt an Cottbus zurückdenke, wo wir ja durchaus auch hätte unentschieden ausgehen können, auch Aachen hätte anders laufen können, wenn die ersten Chancen oder die erste Chance von Gindorf halt reingeht. Ich glaube, wir haben es im Vorfeld besprochen, der Zufall spielt halt auch eine Rolle im Fußball, das ist halt einfach so. Und ich glaube schon einfach, dass der Hauptgrund der ist, dass wir auswärts ein bisschen mehr Räume zur Verfügung haben. Die Gegner dann halt auch mit ihrer Heimstärke uns besiegen wollen und wir sie dann einfach besser bestrafen können. Und zu Hause tun wir uns aktuell schwer. Bin mir aber sicher, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, Timo, Joe und ich haben am Montag sehr lange und ausgiebig diskutiert. Und ich glaube, das befruchtet und werden unsere Sieger auch zu Hause holen. Und am wichtigsten ist jetzt aber erstmal am Samstag in Saarbrücken 3 Punkte zu holen.
Dann werden wir das beobachten. Sagen ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. 1:05. Oder hast du noch was, Susanne?
Nee, 1:05. Und wir haben vorhin drüber gesprochen. Du warst jetzt zum 4. Mal hier.
Ja.
Zum ersten Mal alleine. Was ein Unterschied?
Ja, schon. Aber lief irgendwie trotzdem ganz gut, glaube ich.
Finden wir auch. Wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und weiterhin alles Gute, sowohl für deine Arbeit als auch natürlich privat für deine Lieben. Toi, toi, toi.
Danke.
Und gerne bis bald. Das war das Brückengeflüster in dieser Woche. Wir sind in 14 Tagen wieder da, aber ansonsten immer auf noz.de, VfL mit aktuellen News rund um die Lila-Weißen natürlich am Start. Beste Grüße und macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.